Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir wollen in der Stille um den Segen Gottes bitten. Ich möchte uns als Predigttext heute noch einmal die Auferstehungsgeschichte vorlesen, so wie sie der Markus aufgeschrieben hat. Als der Sabbat vergangen war, kauften Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander, wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes weißes Gewand an, und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen, entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Der Herr segne an uns dieses Wort. Amen. Liebe Gemeinde, warum waren das eigentlich die Frauen, die zuallererst am Grab waren und von der Auferstehung von Jesus hörten? Na, ganz einfach. Damit war sichergestellt, dass die ganze Welt davon erfährt. Das heißt, so ganz stimmt an der Stelle das Klischee nicht mit unserem Predigttext überein. Die Frauen werden zwar von dem Jüngling oder wahrscheinlich sogar einem Engel aufgeklärt, sogar noch angewiesen, es den Jüngern zu erzählen, aber dann nehmen sie Reis aus. Und wir haben gehört, sie redeten mit niemandem drüber. Ostern, das heißt doch eigentlich Freude und Hoffnung und neues Leben. Und dann hören wir hier zuallererst von Angst. Von Unverständnis, von Erschrecken. Was hatte ihnen eigentlich die Sprache verschlagen? Diese drei Frauen, von denen hier erzählt wird, die fahren ja viel mit Jesus zusammen. Salome, Maria, die Mutter des Jakobus und vor allen Dingen Maria von Magdala. Von ihr wissen wir, dass sie eine ganz treue Jüngerin von Jesus war. Jesus hatte 7 Dämonen bei ihr ausgetrieben. Wir haben zwar keine Beschreibung, was da war, wie sich das damals geäußert hat bei ihr, aber das ist auch nicht nötig. Ein Mensch, der unter dem Einfluss Satans steht, der ist nicht frei, der kann sein Leben nicht gestalten. Der ist gezwungen, der wird getrieben. Und da ist es verständlich, wenn die Maria Magdalena sowas erlebt hat, dass sie mit ganz großer Liebe an Jesus hängt. Und dass sie ausharrt am Kreuz, bis er gestorben ist. Und von ihr wird auch erzählt, dass sie dann nachgeschaut hat, geschaut hat, wo legen sie ihn hin, wo ist dieser Jesus begraben. Und nun ist sie mit 2 anderen Frauen wieder auf den Beinen. Das erste Tag der Woche, die Sonne ist gerade aufgegangen, der Schmerz ist noch frisch, sie wollen Jesus salben, wenigstens noch was tun für den teuren Verstorbenen. Das Letzte, was ihnen noch die Ehre erweist. Und sie stellen fest, sie kommen zu spät. Es ist zwar ganz früh am Morgen und trotzdem ist es zu spät, das Grab ist leer. Noch waren sie in Sorge, wer denn den Stein wegwälzt. Und der ist längst weg. Und während sie den Toten suchen, ist er längst lebendig. Er ist nicht hier, sagt der Engel. Und er sagt zu ihnen noch, sie sollen, wie gesagt, zu den Jüngern gehen und erzählen. Aber genau das tun sie nicht. Die Angst hat ihnen die Sprache verschlagen. Sie erzählten niemandem etwas, heißt es. Das sprengt einfach ihren Erfahrungshorizont. Na klar, Jesus hat mehrfach davon gesprochen, dass er sterben muss, dass er wieder auferstehen wird. Ja, aber gerechnet hat damit niemand. Tod ist doch tot. Sie haben sogar gesehen, wie sie ihn ins Grab gelegt haben. Und ja, das ist doch eigentlich ihre Erfahrung. Auch, dass so ein Stein nicht einfach fort ist von dem Grab. Predigt von Jesus hin und her. Aber ihre Erfahrung spricht eine andere Sprache. Hatten sie vielleicht aufgrund der Predigten noch ein Stück Hoffnung, vielleicht sogar bis kurz vor seinem Tod am Kreuz, dass es vielleicht irgendwie noch gut ausgeht? Jetzt war es vorbei. Tod ist tot. Liebe Gemeinde, was macht uns eigentlich Hoffnung? Wie viel hätte es denn damals bei Jesus und bei den Frauen gebraucht, dass sie Hoffnung gehabt hätten? Hatte nicht Jesus alles gemacht? Was macht uns eigentlich Hoffnung? Ich habe den Eindruck, wir sind so zerrissen wie die Frauen am Grab, die da stehen zwischen der Predigt von Jesus und seinen Wundern und allem, was sie erlebt haben. Und dann war das Erleben am Kreuz und am Grab. Sind wir nicht manchmal auch so zerrissen? Auf der einen Seite haben wir die Hoffnungssymbole von Ostern. Aufgehende Sonne. Wie viele Osterbilder gibt es, wo wir die Grabeshöhle sehen und die Sonne kommt daraus. Das Ei, das Osterei. Ja, natürlich, ein Ei hat Leben in sich. Symbol der Hoffnung. Wir stellen neu aufblühende Zweige in die Vase. Ja, und nicht zuletzt Jesus und seine Verkündigung der Auferstehung. Und im alltäglichen Leben sieht es oft anders aus. Das tägliche Leben spricht manchmal so eine andere Sprache. Und das erleben wir im Moment gerade so hautnah. Manchmal habe ich so den Eindruck, wir erleben gerade so einen Eifer nach Negativnachrichten. Und wenn doch mal eine positive Nachricht da ist, dann kommt im Nachsatz noch irgendetwas, wo man wenigstens eine negative Seite gefunden hat. Schließlich darf man nicht zu positiv reden. Oder wer würde sich denn hinstellen und es wagen zu sagen, ach, mir geht's gut, ich habe genug Geld, ich habe alles, was ich brauche zum Leben. Das kann man sich doch nicht leisten. Und genau das spüre ich auch in unserer Kirche, auch in kirchlichen Kreisen. Die Strukturreform, wie hat sie uns durcheinander geschüttelt? Wie viele klagen, dass das doch so nicht geht und dass das doch und so weiter und so fort. Und dann wird schon über die nächsten Kürzungen gesprochen und nachgedacht. Und wie viel merke ich gerade auch unter kirchlichen Angestellten, dieser Schmerz, dass im Allgemeinen, also nicht zu Ostern, aber im Allgemeinen, der Gottesdienstbesuch nach Corona zurückgegangen ist, dass sich viele so dran gewöhnt haben, ach, sonntags früh mit einer Tasse Kaffee auf dem Sofa. Oder die kirchliche Presse ständig von Austritten, von Bedeutungsverlust der Kirche. Ja, wir geben uns auch Mühe, mal was Gutes zu sehen, aber dann kommt wieder zu allem Übel noch die weltliche Presse und greift das gern auf. Ich will das alles nicht kleinreden. Und ich will auch jetzt nicht in dieses Gejammer einstimmen. Aber ich spüre, dass das manchmal wie ein Schatten ist, der über uns liegt und der uns die Hoffnung nimmt. Ich spüre, dass sich manchmal immer wieder Hoffnungslosigkeit breit macht. Und sie macht unser Leben kaputt. Sie nimmt uns die Kraft. die Freude, die Energie. Sie lähmt uns, dass wir mit Freude an die Arbeit gehen. Wie können wir wieder Hoffnung gewinnen? Wie kann das Osterfest in unser Herz kommen, in unser Handeln, in unsere Erwartungen? Das ist als erstes das Wort des Engels. Entsetzt euch nicht, sagt er, fürchtet euch nicht, habt keine Angst. Ich weiß nicht, wie oft das in der Bibel uns gesagt wird. Wenn Gott handelt, wenn er erscheint, wenn Neues passiert, wenn Vertrautes nicht eintritt, immer wieder, fürchtet euch nicht, Gott hat die Dinge in der Hand. Gott weiß, dass wir diese Zusage oft hören müssen. Und vielleicht hat er sie deshalb in seine Bibel immer wieder reingeschrieben, dass wir es immer wieder hören, wenn wir die Bibel aufschlagen, es wieder hören. Fürchtet euch nicht. Und das nächste, der Engel zeigt den Frauen ihre Situation. Ihr sucht den Toten. Ihr sucht in der Vergangenheit. Und genau dieses Suchen in der Vergangenheit ist ein Kennzeichen der Hoffnungslosigkeit. Und zwar dort, wo Vergangenheit gepflegt wird, wo sie verklärt wird, wo festgehalten wird. Und ich denke, auch diese Gefahr steht für uns als Kirche, dass wir an manchen Stellen nicht mehr den Jesus als den Lebendigen, den Handelnden erwarten, sondern dass manchmal die Sehnsucht nach früher viel größer wird. Da war es doch. Und damals, da hatten wir doch. Wie sagt, drückt es Jesus aus, wer die Hand an den Pflug legt, und flieg zurück, der ist nicht geschickt zum Reich Gottes. Aber das Allerwichtigste, sagt der Engel auch noch in einer seiner Anweisungen. Jesus wird vor euch hergehen nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Galiläa. Im Norden Israels, da fing alles an. Das waren die Orte, aus denen die Jünger standen. Geht hin nach Galiläa, sagt er. Und das heißt doch, geht weg vom Grab. Geht in den Alltag. Geht an eure Arbeit. Geht, macht euch auf den Weg. Und Jesus ist schon dort. Er ist vorausgegangen. Sie wissen ja nicht, wie es weitergeht. Sie wissen ja nicht, was da alles noch kommt. Sie wissen ja nicht, wie das dann wird. Wie lebt man Gemeinde? Wie verkündigt man? Wie wird das? Haben keine Ahnung davon, was mit den heiden Christen wird. Bei Paulus geht das ja dann los, wenn plötzlich Christen in die Gemeinde kommen, die einen vollkommen anderen Kulturhintergrund hat. Da ahnen wir, wie gesagt, in den Paulusbriefen etwas. Und dann sollen sie ja auch noch in die ganze Welt gehen. Hilfe! Was, wie wird das sein, alles? Sie wissen nicht, was auf sie wartet. Aber er ist vorausgegangen. Er ist schon dort. Sagt das den Jüngern. Er ist schon dort. Ja, ich weiß, die Evangelien berichten ganz unterschiedliche Erlebnisse von der Auferstehung. Auch bei Markus hören wir es im Anschluss an unseren Predigtext, dass Jesus noch seinen Jüngern erscheint und mit ihnen Abendmahl feiert. Es sind ganz unterschiedliche Berichte. Es hat ja auch keiner daneben gesessen und alles mitgeschrieben. Und manchen erscheint Jesus auch ganz persönlich. Wir haben es auch vorhin gehört, den Emmaus-Jüngern. Oder bei Maria, wo die dann im Gethsemane, am Grab dem vermeintlichen Gärtner begegnet. Oder dass er mit den Elfen zu Tisch saß. Jesus hat gewusst, dass sie teilweise wirklich seine Gegenwart brauchen und auch schnell brauchen. Bei Markus hören wir sogar, dass er ihnen den Vorwurf macht, sie hätten ein hartes Herz, weil sie ihm nicht geglaubt haben. Aber Markus und Matthäus sagen eben auch das, was wir als Hoffnung vielleicht am nötigsten brauchen. Geht, habt Mut, lebt euer Christsein, baut Gemeinde. Vielleicht wird Gemeinde in ein paar Jahren ganz neu, ganz anders aussehen. Vielleicht wird noch manches auch kaputt gehen, was uns an Kirche so vertraut ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie die Kirche aussehen wird in vielleicht 20 oder 30 Jahren. Aber ich weiß, dass der Herr zu seiner Kirche steht. Dass er uns in unserer Hoffnung nicht alleine lässt. Dass er vorausgegangen ist, was wir auch als Gemeinde von Jesus anfassen, wo wir uns auch einsetzen, dass das Evangelium verbreitet wird, wo wir auch Gemeinde bauen. Er ist schon längst dort, sein Plan ist fertig. Er ist uns vorausgegangen und wir können ihm nachgehen und Gemeinde bauen. Und er lässt uns nicht die Hoffnung rauben. Wir sollen sie uns nicht rauben lassen durch Berichte, durch Umbrüche oder durch Zahlen. Er sagt, geht, ich bin vorausgegangen, ich bin schon dort und ihr werdet mich dort sehen und dort erleben. Und mit diesem Mut möchte auch ich weitergehen und lade sie ein, mitzugehen, diesen Mut zu haben, unser Herr ist vorausgegangen, er wartet auf uns und er wird mit uns seine Gemeinde bauen und mit uns durch die Zeit gehen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.